Ja, liebe Gemeinde, liebe BUler, liebe Gäste an den Streams. In der besonderen Zeit, besondere Gottesdienste zu feiern, ist immer eine Sache mit einem kleinen Abenteuer. Und wir haben jetzt eine Predigtreihe in der Gemeinde am Laufen vom ersten Petrusbrief, schon seit den Sommerferien. Und an der Stelle jetzt so besondere Gottesdienste einbauen, ist auch besonders spannend. Und ich finde es richtig interessant, wie diese Themen, ohne dass man das alles bis ins Detail vorbereitet, immer wieder auch zu den einzelnen Highlights der Gemeinde passen. Und hier kommt ein Petrus, den vielleicht der ein oder andere schon mal in der Bibel gelesen hat oder gehört hat von ihm zumindest, zu Wort, der auch zu diesem BU-Abschluss was zu sagen hat. Das heißt, dieser Brief passt genau in unser Highlight heute zum BU-Abschluss hinein und auch die Stellen, die heute dran sind. Petrus war einer der ersten, ich nenne es mal, Bibelunterrichtsschüler Jesu. Der wurde in die Nachfolge mit reingenommen und sicherlich sah das damals etwas anders aus als heute, aber er hat in der Zeit mega besondere Dinge erleben dürfen. Es war zumindest der einzige Jünger, der auf dem Wasser ging. Ich weiß nicht, wer es von euch schon mal ausprobiert hat. Ich habe das auch schon probiert. Bei mir hat es nicht funktioniert. Aber der Petrus hat es hingekriegt. Und er hat großartige Versorgungen erfahren dürfen, auch durch seinen Herrn, dem er gefolgt ist, Jesus Christus. Und wenn man das mal so sieht, dann würde dieser Vers, den Noel sich ausgesucht hat, super dazu passen, aus Psalm 91, Vers 11. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßt. So war das auch für die Jünger, dass Jesus sie begleitet hat. Sie haben gemerkt, was für eine Kraft in ihrem Herrn und Heiland Jesus war. Und neben diesen fast unglaublichen Erfahrungen war eben Petrus auch ein Schüler, der in besonderen Herausforderungen stand. Ja, Jesus hat den auch ganz schön zur Seite genommen und hat mal gesagt, hey, pass auf, Bürschchen, so läuft's nicht. Und beide Dinge gehörten in diese Nachfolge. Er hat beides erfahren. Unglaubliche Dinge, die glaubhaft sind an der Seite Jesus und manchmal auch Tiefschläge, wo er gemerkt hat, er braucht wieder genau diesen Zuspruch, dass Jesus seinen Engel befohlen hat, ihn zu tragen, zu unterstützen, dass er nicht alleine dasteht. Und wenn wir den Brief so durchgehen, dann merken wir, dass dieser Petrus auch an die Gemeinden damals und an uns heute hier, ob jung oder alt, ganz wichtige Dinge noch vermitteln wollte. Er war einer, der schon ein bisschen in die Tage gekommen war, also kein so jung Spund mehr, so im ersten Eifer, sondern jemand, der ganz schön viel Lebenserfahrung gesammelt hat und dem es ein Herzensanliegen war, dass Gemeinde sich gut entwickeln und die Gemeinden, an denen die Briefe auch geschrieben wurden, sehen dürfen, wow, hier ist jemand, der für uns betet, für uns einsteht und das Beste für uns möchte. Ja, das wollte auch unsere Claudi, unsere Maria und der Manu, vielleicht schauen die auch noch zu, kann ich mir gut vorstellen, so für den Abschluss ihrer auch Schüler, die sie begleitet haben über 2 Jahre. Sie haben sich investiert und ich bin mir sicher, dass es ihnen nicht nur wichtig war, dass ihr satt wart und dass ihr Spaß hattet, sondern dass ihr auch Gott in der Zeit erlebt. Und da haben sie viel mit euch, für euch gebetet und sich investiert und ein Fundament einfach reingelegt. Und das ist wichtig, das ist für uns alle wichtig, dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, dass wir fragen, was ist sein Gedanke, sein Willen, warum lebe ich? Was ist das Ziel auch für mein Leben? Ihr habt da viele gute Zeiten erlebt, ihr habt es im Video ja auch selber gesagt. Neben Nachtwanderungen und Fußballspielen und Kickern und was wir da alles so gemacht haben, ich durfte ja auch dabei sein, waren das ja echt Zeiten, wo man wirklich gemerkt hat, hier geht es um viel mehr als nur Spaß. Hier geht es darum, dass wir Gott erleben und für euch auch etwas in der Tiefe hineingelegt wird, was euch bleibt, woran ihr euch erinnern könnt und was euch auch prägen sollte. Wir haben auch festgestellt, dass dieser Brief von Petrus ein echter Ermutigungsbrief ist. Es ist ein Brief, an dem wir immer wieder sehen dürfen, dass er Gemeinden und auch Einzelne in der Gemeinde herausfordert und manchmal sagt, hey, komm, geh einen Schritt weiter. Ja, lass dich nicht abhalten. Lass dich nicht von deinen Gefühlen leiten. Schau auf Gottes Wort und schau auf das, was er vorbereitet hat. Petrus war jemand, der Jesus ja durch diese Zeit auch der Qualen, der Kreuzigung begleitet hat. Petrus war einer, der ihn mit als den Ersten erlebt hat, als er auferstanden ist, als er sagen konnte, es ist vollbracht. Und ich habe gedacht, wenn einer einen Brief schreibt nach so vielen Jahren und dieses ganze Tief und hoch und tief miterlebt hat, der noch so fest an Jesus bleibt, dann ist er ein mega wichtiger Zeuge für uns auch, dass wir uns an Jesus festhalten können. Petrus ist nicht zerbrochen dann an dem, wo er eigentlich gesagt hat, Herr, ich gehe mit dir bis in den Tod. Und Jesus dann zu ihm gesagt hat, Mensch, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Jesus hat ihn wieder aufgehoben, hat ihm wieder Mut gemacht. Und all das steckt ja in ihm noch drin. Ihr kennt es aus eurem Leben sicherlich auch, eine Erfahrung, die man gemacht hat, die tiefgehend ist, worüber man vielleicht auch 2-3 Wochen drüber geweint hat. Das ist nicht etwas, was man einfach so vergisst. Und genauso war es bei Petrus auch. All diese Dinge darf man mit im Hinterkopf haben, die er in seiner Biografie vereint hat, wenn man diese Zeilen, diesen Brief einfach auch liest. Es war einer, der durch Zeiten durchgegangen sind. Und wir machen in Kapitel 2 ab Vers 18 dann miteinander heute weiter. Das heißt, der Brief ist ausgeschickt worden in die Gemeinden. Man sieht es hier auch in der Folie wunderbar und sollte viele erreichen. Und ich frage jetzt uns mal so, vor allem jetzt erstmal die Bibelschüler. Kennt ihr in eurem Leben Autoritäten? Also Leute, die euch noch sagen, was ihr tun müsst oder lassen müsst. Kennt ihr das? Ihr dürft auch nicken, jawohl. Kennt ihr. Wer wäre das denn zum Beispiel? Könnt ihr mal reinrufen, ich wiederhole es dann nochmal, dass es alle hören können. Wer wäre denn so jemand? Silas sagt, seine Mutter. Also die Eltern. Gibt es noch andere Autoritäten? Vater, Mutter, die Beula, was denkt ihr? Oma, Opa. Wer hat was, habe ich das gehört? Die Lehrer. Haben euch nichts zu sagen. Gell? Sagen, ich mache, was ich will. Hausaufgaben brauchen wir nicht, sind jetzt abgeschafft. Ja genau, das sind die Autoritäten. Es sind Leute, die euch noch zu sagen dürfen, was ihr machen müsst. Und selbst wenn man es dann nicht macht, merkt man, spätestens wenn man das Zeugnis kriegt, es ging jetzt nicht so gut, ja, wenn man sich über die Autoritäten hinwegsetzt. Genau, da gibt es die traditionellen Autoritäten wie die Eltern oder Opa und Oma, je nachdem, wenn man sowas hat und das macht, oder eben auch die Leute, die eine gewisse Macht haben, auch wie Lehrer. Vielleicht habt ihr ja auch in einem Verein irgendeinen Trainer, die über ihr Können euch auch sagt, hey Junge, dein Aufschlag, was weiß ich, beim Tennis, beim Tischtennis ist so nix, du musst es jetzt anders üben, um besser zu werden. Oder deine Haltung auf dem Pferd oder beim Tanzen oder keine Ahnung. Das sind auch Autoritäten, die einem sagen, wie es besser geht. Und Petrus selber war in der Zeit ein Gefangener. Er war in Rom gefangen, im Gefängnis, und er kannte Autoritäten. Und er kannte auch unbequeme Autoritäten. Und deshalb schreibt er trotzdem genau diese Verse, weil er es von sich selber auch aus seinem Leben kannte. Und er sagt da, er nimmt da die Sklaven. Aber es können genauso Angestellte sein oder so wie ihr Schüler. Da sagt es, ihr Sklaven oder Angestellte oder Schüler, ordnet euch euren Herren, kann man auch sagen Arbeitgeber, Lehrer oder Eltern, unter. Mit der notwendigen Achtung unter. Nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern, sagt er doch glatt weg, auch den Ungerechten, den Unbequemen. Schon ein Ding. Ich weiß, dass es einem leicht fällt zu folgen, wenn alles der eigenen Nase nachläuft. Aber an dem Punkt, wo es gegen den Strich geht, wird es schwierig. wird's schwierig, stimmt's? Also einige haben die Erfahrung gemacht, ich bin mir ganz sicher, dass es bei allen Menschen so ist. Und da kommt die Herausforderung dann aber zum Tragen. Wie sieht es da aus? Christsein bedeutet nicht nur ein guter Mensch und toll drauf zu sein, wenn alles nach meinem Willen geht, sondern auch da festzuhalten, wo es mir vielleicht gegen den Strich geht, auch in meinem Alltag. Und was ich auch cool finde an der Stelle, wir müssen, um unser Christsein zu leben, nicht ein neues System erst bauen. Wir müssen nicht einen neuen Kommunismus erfinden oder eine Stadt Utopia entstehen lassen, um das Christsein leben zu können, sondern Petrus spricht es in unseren Alltag rein und sagt, hey, du kannst jetzt schon damit anfangen, wenn Jesus dir ein neues Herz gegeben hat, dann darfst du auch hier Schritte gehen, die vielleicht nicht so einfach sind, die dir nicht immer so gefallen. Dann kannst du dein neues Herz nach außen als Zeugnis für Jesus leben. Paulus sagt es auch in 1. Korinther 7, Vers 17, jeder soll das Leben annehmen, in das Gott ihn gestellt hat und an dem Platz bleiben, an dem er war, als Gott ihn zum Glauben rief. So ordne ich es in allen Gemeinden an. Also Petrus und Paulus, das sind ja so die führenden Jünger gewesen, auch in der Apostelgeschichte, die die Gemeinden geprägt hat. Und Paulus sagt es auch ganz deutlich hier, er ordnet es sogar an, also in der richtigen Autorität. Da gehen manchen die Nackenhaare hoch. Wer darf mir heute noch was sagen? Wenn Gott dein Herz berührt und du erkennst in deinem Leben, dass das, was er sagt, dir aber zum Besten dienen soll und wird, dann ist es was anderes, wenn man auf das hört, was er einem sagt. Für neues Leben mit Gott brauchst du also keine neuen Umstände, keine neuen Gesellschaftsordnungen, keine neue Wohnsituation, keine neuen Kollegen oder irgendwelche sonstige neue Bedingungen, sondern du kannst ein Zeuge sein mit dem, was Gott dir heute gegeben hat, in dem dein Herz sich verändert hat. Und wenn genügend Menschen sich an der Stelle verändern lassen und das tun, was die Bibel uns sagt, wird es einen Einfluss auf die Gesellschaft haben, auf unser Umfeld haben und wird auch prägend sein. So war das damals bei Petrus auch. Als er damals im Knast saß in Rom, da hatte Rom Hochkonjunktur. Da war der Mainstream auch nicht, hier stehen viele Kirchen und da geht man eben sonntags ins Gottesdienst, sondern da waren ganz andere Kulturen, ganz andere Glaubensrichtungen am Start. Da waren Gladiatorenkämpfe angesagt. Ja, und da wurde das Volk aufgepeitscht und da gab's ein Leben und ein Tod zu entscheiden und das Volk hat gegrölt. Auch damals ging es schon ums Thema Abtreibung. Es ist nicht eine neue Geschichte, die jetzt vielleicht in unseren Nachbarländern hochkocht, sondern auch da haben Christen gesagt, wir möchten zu dem Leben Ja sagen. Wir möchten den Menschen schützen, den Gott erschaffen hat, in seinem Ebenbild. Auch damals war Ehebruch an der Tagesordnung, dass man einfach gesagt hat, ach, weg damit, ich lebe mit einem Neuen oder mit einem anderen oder der Dritte oder der Vierte, ist auch egal. Auch da hat die Bibel was dazu gesagt und Werte hineingelegt, die den Menschen für sein Leben schützen sollten, vor Verletzungen, vor Trauer, vor Leid. Auch andere, die dann mit noch im Zusammenhang mitgerissen werden. Auch im sexuellen Bereich wie Pädophilie und andere Dinge sollten Christen einen Unterschied machen. Das heißt, davon gab es damals auch, als Petrus das geschrieben hat, genügend Beispiele zu sagen, der hat doch eine andere Waffel, was er von mir verlangt. Aber die Christen sollten damals einen Unterschied in dem Bereich machen, dass sie sich eben um Menschen kümmern. Also nicht nur irgendwelche Dogmen aufstellen, irgendwelche Gesetze erlassen, sondern zu zeigen, mit meinem Leben will ich auch einen Unterschied machen. Sie haben sich um Witwen, um Waisen, um Vergessene, auch Senioren gekümmert, haben sie gesammelt, haben sie in der Gemeinde aufgenommen, haben für Versorgung gelebt und sind einander begegnet. Das war der Gedanke auch von Gemeinde, ein echtes Miteinander. Und ich bin mir sicher, das ist nicht nur für die damalige Zeit gewesen, sondern auch für uns heute. Und da sind wir herausgefordert, ein Miteinander zu finden, nicht eine neue Isolation. Nicht neben dem Mundschutz auch noch einen Kontaktschutz anzulegen, sondern zu überlegen, wie können wir in unseren Herausforderungen mit einem veränderten Herzen hier neue Wege gehen im Miteinander. Und das hat sie ausgezeichnet. Sie waren Menschen, die eben durch Fleiß, Gehorsam, aber eben auch in der Einheit und für ein soziales Leben gestanden sind. Und wenn wir in unsere Geschichte reinschauen, dann sehen wir auch, dass bis in unser Land Europa auch gerade durch Kirchen die sozialen Einrichtungen zuerst gegründet und geschaffen wurden. Weil dort etwas von Jesus geprägt wurde und die Gemeinde gemerkt hat, hier muss sich etwas ändern. Natürlich gibt es auch Grenzen, sich menschlichen Meinungen und Philosophien unterzuordnen, ja. Und das lesen wir auch in der Apostelgeschichte 5, Vers 29, in dem auch Petrus sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn etwas gegen das Wort steht, heißt es nicht, dass man einen Kadavergehorsam haben soll, sondern in der Eigenverantwortung mit seinem Leben immer auch vor Gott steht. Und da sagt Petrus dann in Vers 19, denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Wenn an der Stelle dann in unserem Leben, in deinem, meinem Ungerechtigkeiten entstehen, dann sagt er, das ist Gnade. Dann fragt man, wie, was jetzt? Also Gnade ist doch ein Geschenk, das ich bekomme, für das ich nichts kann. Ist nicht das Gnade? Das war doch immer so die Definition. Und hier sagt Petrus, es ist auch Gnade, etwas zu erleiden, wofür du nichts kannst. Eine ziemlich harte Gnade an der Stelle, aber er spricht es aus. Und diese Gnade fühlt sich nicht so gut an. Das heißt also, Gnade ist nicht nur ein Wohlfühlparameter, sondern auch eine echte Herausforderung. In der Nachfolge, auch im Zeugnis für Jesus Christus. Aber letztlich ist Gnade auch die einzige Form, die du leben kannst und leben wirst, um am Ende deines Lebens Gott begegnen zu können und er dich aufnimmt und sagt, ja, Silas, Noel, Anna, Benedikt oder vielleicht auch Thomas, Peter, Johannes, wer auch immer da noch angesprochen sein wird, komm zu mir, du hast festgehalten an meiner Gnade, du hast es erlebt und bist dran geblieben an meinem Wort. Petrus meint damit, ein tiefes Vertrauen auch zu haben in Gott und auch dann festzuhalten, wenn es für uns echt unmöglich aussieht, wenn wir sagen, das geht ja gar nicht. Dann würde sicherlich der Bibelvers von unserer Anna super reinpassen, den sie sich ausgesucht hat, Matthäus 19, 26, in dem dann auch Jesus sagt, Jesus sah sie an und sagte, für Menschen ist es unmöglich, aber für Gott ist nichts unmöglich. Wenn du an deine Grenzen kommst und du spürst, jetzt geht echt nichts mehr, dann wäre wichtig, diesen Bibelvers mal rauszuziehen und zu sagen, wow, für Gott ist nichts unmöglich. Wenn ich nicht mehr weiter kann, dann gehe ich zu ihm, dann frage ich, wie sieht's aus? Gibst du mir jetzt die Kraft, das durchzuhalten? Veränderst du die Situation? Aber das ist das, wo Gott lebendig wird, wo es nicht mehr um Religion geht, sondern um Beziehung. Und Gott hat keine Religionen erschaffen, sondern sein Gedanke von Anfang an war es, eine Beziehung zu ihm zu haben. So wie mit Adam, als er durch den Garten ging und rief, Adam, wo bist du? Das ruft nicht einer, der eine Religion gründen möchte, sondern ein Gott, der eine Beziehung zu den Menschen haben möchte. Genau das ist das, was uns die Bibel von vorne bis hinten immer wieder zeigt. Gott möchte eine Beziehung zu dir haben. Und uns kommt vieles, auch mir, vieles unmöglich vor. Und manches Mal bin ich auch so am Verzweifeln, dass mir der Vers gar nicht einfällt, dass ich zu Gott gehen kann und für ihn nichts unmöglich ist. Und da ist es so wichtig, dass man sich gegenseitig hat und gegenseitig daran erinnert und sagt, hey, vergiss nicht, wir haben Gott an unserer Seite und er hat verheißen, ihm ist nichts unmöglich und er stärkt dich. Und Petrus bestärkt den Gedanken auch hier nochmal in Vers 20. Habt ihr etwa Grund, euch zu rühmen, wenn ihr ein Unrecht begangen habt und dafür geschlagen werdet? Wenn ihr aber aushaltet, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Also er möchte es nochmal herauskehren, dass wenn in unserem Leben Schwierigkeiten kommen, es nicht daran liegen muss, dass man gleich was falsch gemacht hat, sondern vielleicht auch an dem liegt, dass Gott einen im Glauben herausfordert. Gnade bei Gott auszuhalten, an der Stelle, wie Petrus es sagt, ist eben nicht so prickelnd. Und ich frage mich, wen von uns soll so eine Predigt heute motivieren, da dran zu bleiben? Wer soll da sagen, hey, supi, Alexander, auf das habe ich schon lange gewartet? An der Stelle müsste man vielleicht dann den Bibelvers von Benedikt hinzuziehen, den er sich ja auch selber nochmal speziell für den Tag herausgesucht hat, indem er sich gewünscht hat, ich will dich segnen, an dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemand segne. Und das hat Gott damals zu dem Glaubensvater Abraham gesagt, ich will dich segnen und an dir soll andere sehen, was es bedeutet, wenn ich meinen Segen auf ein Leben lege. Und wenn wir jetzt mal reinschauen, wie es dem Abraham ging, dann war das kein Zuckerschlecken. Der wurde nicht so durch die Wüste getragen, egal wo er hinkam, war das Wasserloch schon gegraben. Und er konnte seine Tiere zur Tränke führen. Und kaum hat er seinen Fuß draufgesetzt, dann wuchs das Gras. Und die Schafe konnten überall essen. Wenn wir die Geschichte von dem Abraham lesen, dann hat er Brunnen gegraben und die Nachbarn sind gekommen und haben sie ihm weggenommen. Und wenn er woanders einen Brunnen gegraben hat, sind die Nachbarn gekommen und haben sie zugeschüttet. Und wenn er einen Brunnen gegraben hat, dann gab es wieder Streit. Also es war kein einfaches Leben, das er hatte. Zumindest durch das, dass er ein Segen sein sollte und andere durch ihn sehen sollten, das, was er bekommt, ist ein Segen, musste ewig lange warten auf Nachwuchs. Das ist die Geschichte von Abraham, der ein Segen sein soll und an dem andere sehen sollen, was es bedeutet, wenn Gott segnet. Ich will dich segnen, an dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemand segne. Der Segen ist bis heute sichtbar, aber im Leben war es ganz oft ein Punkt auch der Spannung, die ausgehalten wurde. Und die Spannung spricht eben Petrus hier im Text ganz deutlich an. Es ist eine Berufung als Segensbote. Und ich finde es richtig genial, dass Benedikt das für sein Leben wünscht und sagt, Herr, das wünsche ich mir von dir. Denn das wird ein spannendes Leben. Ja, dort, wo man sich Gott zur Verfügung gestellt hat, da ist nicht das Sofa-Leben verheißen mit dem Fernseher und der Playstation und es wird alles laufen, sondern es ist das Leben, wo in den Herausforderungen wir Halt und seine Kraft spüren und erfahren dürfen. Und wer Segensspuren folgt, also Jesus selber folgt, der wird letztlich wo landen? Am Kreuz. Jesu Weg und seine Spur führt ans Kreuz. Aber das ist nicht der Endpunkt gewesen, sondern übers Kreuz kam die Auferstehung und das Leben. Und so sagt auch Petrus, denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Der keine Sünde getan hat, auch ist kein unwahres Wort in seinem Mund gefunden worden, der geschändet nicht andere beschimpfte, der leiden nicht andere bedrohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Ich habe mir so manches vorgestellt, also wenn ich schon angegangen wurde, allein wenn man dann so im Verkehr mit dem Auto unterwegs ist, wie in mir der Zorn und die Wut hochkommen kann. Und meine Frau dann immer neben mir, die gechillte bleibt und sagt, ach Alexander, segne sie. Und das hat die schon so oft gesagt, dass ich wirklich in mir schon das habe, wenn ich die Wut hochkomme, sage ich, Alexander, segne sie. Ich muss sagen, ich wäre nie auf die Idee gekommen, aber man kann sich gegenseitig helfen, hier einen neuen Charakter anzugehen. Ich gebe zu, dass es nicht immer klappt, aber immer öfters. Und an dem zu bleiben, dass Jesus, der das vorgemacht hat, er wurde geschlagen. Wisst ihr, was also wenn Jesus damals gefoltert wurde, bevor er ans Kreuz ging, hätte er genau sagen können, hey Bürschchen, wir sehen uns in der Ewigkeit. Und wenn du mir verkommst, dann gibt's 50.000 Jahre extra Höllenfeuer für dich. Für jeden Schlag. Hat er nicht gemacht. Hätte er machen können. Der geschlagen wurde, aber nicht gedroht. Der geschändet wurde, der nicht rumgeschumpfen hat. Ihr seid alle. Ja, also, was auch immer. Jesus war still. Jesus hat den Segensweg beschritten und in seinen Fußspuren und mit ihm voranzukommen, wird dennoch dein Leben zu einem Sieg und eben zur Auferstehung führen, so wie jetzt wir hier verheißen bekommen haben. Und ich weiß auch gerade, meine Tochter Dorina, die in der Schule Herausforderungen hat, sie ist im Rallye-Leistungskurs, und wenn sie dann so biblische Wahrheiten in die Arbeiten reinschreibt und es der Lehrerin nicht gefällt, dass sie Punktabzug bekommt für etwas, wo ich sage, das steht doch in der Bibel. Wie kann man denn als Religionslehrer dafür Punktabzug geben? Dann muss man da manches Mal was aushalten, wo man sich überlegen konnte, und sie wusste es, wenn ich es jetzt reinschreibe, wird es hier nicht passen. Aber es ist meine Überzeugung. Und dann festzuhalten und sagen, ich stehe zu dem, was ich glaube und wofür Gottes Wort in mein Leben reingesprochen hat, auch wenn ich benachteiligt werde, dann hat es ein kleines bisschen mit dem Leiden zu tun, das wir für Jesus auch aushalten dürfen. Und vielleicht ist ein Übungsfeld, das man später mal wieder brauchen kann. Und wenn dann andere vielleicht mehr die philosophische Ebene oder andere Dinge lieben, dann halte doch an dem Wort Gottes fest, es wird dir zum Segen werden. Und da passt auch der Bibelvers von Silas wunderbar in Psalm 58, Vers 12. Dann werden die Menschen bekennen, wer Gott gehorcht, wird doch belohnt. Es gibt tatsächlich einen Gott, der auf dieser Erde dem Recht zum Sieg verhilft. Amen. Ganz genau. Wer auch immer denkt, dass am Ende doch die Ungerechtigkeit siegen wird, wird durch dieses Wort scheitern. Und merken, Gott führt das Recht zum Sieg. Vielleicht werden wir es nicht immer in unserem Leben hier erleben, aber am Ende wird es über deinem Leben stehen, wenn du daran festhältst. Jesus selbst hat den Fluch der Sünde gebrochen und ist am Kreuz von Golgatha als Sieger hervorgegangen. Auch damals dachten alle, jetzt hat er verloren, jetzt hat es ein Ende. Aber in der größten Niederlage ist der größte Sieg errungen worden. Und das schreibt Petrus hier eben auch nochmal für uns, auch damals an die Gemeinden. Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Und das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben dürfen, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus euch geheilt, heil gemacht. Früher seid ihr umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben, aber jetzt seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, zu Christus, der euch auf den rechten Weg führt und schützt. Das möchte ich uns nochmal unterstreichen. Früher seid ihr umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen hatten, aber jetzt seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, zu Christus, der euch auf den rechten Weg führt und schützt. Das erinnert stark an den Psalm 23. Wo Jesus als der gute Hirte auch beschrieben wird. Durch Jesus Christus können wir ein Leben führen, das Gott verehrt und das ihm gefällt. Und da wird auch Jesus der Hirte, bei dem du Schutz und Sicherheit erfahren darfst, Noel. Und wir alle eben auch. Jesus ist der Hirte, der uns zum Recht und zum Sieg verhelfen wird. Jesus ist der Hirte, dem nichts unmöglich ist, wenn wir an seiner Seite bleiben. Und Jesus ist der Hirte, bei dem ihr den Segen bekommen werdet, der euch zum Zeichen für andere setzen wird, wie Gott segnet, den er segnet. Und das wünsche ich natürlich den BU-lern in erster Linie, aber genauso auch uns alle als Gemeinde und alle, die es auch über den Stream hören, dass dieser Segen über eurem und über deinem Leben steht. Amen.